Quantenradar, ein Technologie-Podcast des Instituts für Innovation und Technik.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Quantenradar-Podcasts. An den Mikrofonen sind wie immer
Christoph Kreschig, herzlich willkommen.
Ja, Christoph, heutiges Thema maschinelles Lernen und Quantencomputing. Wir haben ja in den vergangenen Folgen oft schon über das Thema Quantencomputing gesprochen. Heute ja, wollen wir das so ein bisschen verheiraten mit maschinellem Lernen.
Mhm. Genau, und bevor wir da in die Thematik einsteigen, wollen wir nochmal ganz kurz eine Begriffskunde machen. Es werden ja häufig die Wörter maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz zusammengeworfen und das sind einfach häufig verwendete Begriffe, um da nochmal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich, was steckt dahinter? Künstliche Intelligenz, dahinter steckt halt die Idee, dass man Computer so programmiert, dass sie gewisserweise menschliche Intelligenz nachempfinden. Und da ist jetzt schon die Problematik, dass der Begriff Intelligenz selber gar nicht so klar umrissen ist. Da stellt sich dann die Frage, was ist das eigentlich? Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir jetzt einfach uns eher versuchen, auf den Begriff maschinelles Lernen zu fokussieren. Im Prinzip maschinelles Lernen, dahinter steckt das Konzept, dass der Computer beispielsweise anhand von Trainingsdaten lernt, Schlussfolgerungen zu ziehen. Das heißt, das zentrale Konzept ist hier das Lernen anhand von bestehendem Wissen. Typisches Beispiel, man bringt einem Computer bei, eine Katze zu erkennen. Also man zeigt ihm verschiedene Bilder und er sagt dann halt, okay, hier ist eine Katze zu sehen. Das alleine macht jetzt aber noch nicht Intelligenz aus und deswegen reden wir da lieber von maschinellem Lernen. Der Computer hat einfach gelernt, Katzen zu erkennen. Genauso bei ChatGPT, wenn man jetzt ChatGPT eine Frage stellt, und man bekommt da eine Antwort, dann heißt das nicht automatisch, dass ChatGPT da intelligent ist, sondern ChatGPT hat einfach gelernt, uns Antworten zu liefern, die plausibel für einen Menschen klingen und die basieren halt auf statistischen Verteilungen. Deswegen maschinelles Lernen ist, glaube ich, einfach der exaktere Begriff hier in dem Zusammenhang.
Ja, Christoph, jetzt hast du schon kurz umrissen, worum es beim maschinellen Lernen geht. Dem Begriff ist es auch eigentlich erstmal egal, welche Hardware ihm zugrunde liegt. Maschinelles Lernen ist ja erstmal nur ein mathematisches Konzept und braucht letztlich Hardware, um ausgeführt zu werden. Und ja, hier kommen jetzt die Quantencomputer ins Spiel. Das Ganze nennt man dann auch quantenmaschinelles Lernen. Darum soll es heute, wie gesagt, in der Folge gehen. Und ja, in den vergangenen Folgen hatten wir beispielhaft schon zwei Problemkategorien behandelt, bei denen Quantencomputing potenziell einen Mehrwert liefern kann. Das waren zum einen im Bereich der chemischen Simulation, am Beispiel von BASF, zur Berechnung von Molekülen, glaube ich, war das. Und dann hatten wir gesprochen im Kontext von Quantenannealing über den Einsatz von Quantencomputing zur Lösung von Optimierungsproblem in der Folge mit Tobias Stollenwerk.
Genau, und heute kommt eine neue Folge hinzu, wo wir über das maschinelle Lernen sprechen, das dann bei Quantencomputern zum Einsatz kommen soll. Und ja, das ist im Prinzip dann so die dritte Problemkategorie neben den chemischen Simulationen und den Optimierungsaufgaben. Und generell hat maschinelles Lernen ja unglaublich viele Anwendungsdomänen. Also man kann das gewissermaßen fast überall zum Einsatz bringen. Das ist ja jetzt momentan auch der Grund, warum das so in aller Munde ist. So typische Beispiele für maschinelles Lernen, Anwendungsgebiete sind beispielsweise die Finanzwirtschaft, Fertigungsindustrie, aber auch die IT-Sicherheit beispielsweise. Und das soll jetzt einfach mal die Motivation sein, dass wir uns genauer über dieses Thema unterhalten.
Und ein weiterer Motivationsgrund, das Thema quantenmaschinelles Lernen nochmal näher zu beleuchten, ist auch, dass ja mit maschinellem Lernen und Quantencomputing man zwei Buzzwords hat. Viele Unternehmen schreiben sich das momentan auf die Marketingfahnen. Also beispielsweise hat Google das sogenannte Quantum AI Lab in Santa Barbara, wo Wissenschaftler ja, einerseits an der Hardware für Quantencomputer forschen, aber andererseits auch an der Implementierung von maschinellen Lernalgorithmen auf den Quantenchips, die sie entwickeln. Und hier wurde auch schon einiges an Software im Bereich des quantenmaschinellen Lernens entwickelt. Es gibt beispielsweise von Google online verfügbar die Bibliothek TensorFlow Quantum, mit dem Programmierende schnell hybride Algorithmen in Software implementieren können. Und ja, auch ein anderes Beispiel ist das US-amerikanische Startup Sandbox IQ. Die schreiben sich zum Beispiel ganz plakativ auf ihre Website, jetzt ins Deutsche übersetzt, Sandbox IQ nutzt die kombinierten Effekte von KI und Quantentechnologien, um schwierige gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Ja, hierfür hat das Startup auch ganze 500 Millionen US-Dollar an Venture Capital in 2022 erhalten. Und ja, jetzt wollen wir mal mit einem Experten das Ganze einordnen und schauen, wie weit fortgeschritten der Bereich quantenmaschinelles Lernen bereits ist.
Genau, und dazu hören wir jetzt ein Interview mit Daniel Scherer vom Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltung.
Das Expertengespräch.
Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit dem Thema maschinelles Lernen und Quantencomputing. Hierzu begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Gast, Dr. Daniel Scherer. Hallo Daniel.
Hallo.
Ja, Daniel, du bist theoretischer Physiker und derzeit Senior Scientist und Program Manager für Quantencomputing in der Forschungsgruppe für selbstlernende Systeme am Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen in Nürnberg. Und in dieser Rolle entwickelst du unter anderem die Forschungsstrategie im Themenfeld Quantencomputing. Bevor wir jetzt uns lernenden Maschinen widmen, erstmal nochmal ganz menschlich zu dir persönlich. Magst du vielleicht ein paar Worte sagen, wie so dein wissenschaftlicher Werdegang war? Du hast ja deine Diplomarbeit an der Uni Bayreuth geschrieben und forscht seit etlichen Jahren im großen thematischen Rahmen, kann man sagen, der Quantenphysik. Und wie bist du dann eigentlich letztlich zu dem Thema quantenmaschinelles Lernen gekommen und was hast du so erlebt auf deinem Weg?
Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, ich habe an der Uni Bayreuth in Oberfranken theoretische Physik studiert. Ich habe dann Diplomarbeit gemacht an einem Querschnittsthema zu statistischer Physik und Quanteninformationstheorie. Und danach hat es mich erstmal in eine etwas andere Richtung verschlagen. Also für meine Promotion bin ich dann nach Jena gegangen und habe dort zu sogenannten Renormierungsgruppenmethoden promoviert. Das ist eine Klasse von Methoden bzw. Rechenverfahren, um Vielteilchenprobleme in der Physik, insbesondere auch in der Quantenphysik oder auch in der Quantenfeldtheorie, zu lösen.
Vielleicht noch kurz, ja, Vielteilchensysteme. Das Teilchen können zum Beispiel sein Lichtquanten oder Elektronen, Atome.
Ganz genau. Und ich habe mich da so ein bisschen eingeschossen auf die Elektronen, die du da gerade schon erwähnt hast, und habe dann nach meiner Promotion in Jena noch Postdoc-Aufenthalte drangehängt. Ich war dann noch kurzzeitig Postdoc in Jena und danach Postdoc in Leipzig. Da habe ich dann diese Renormierungsgruppenmethoden angewendet auf Fragestellungen aus der Festkörperphysik, also wo es eben tatsächlich gerade darum geht, die elektronischen Eigenschaften von Testkörpern zu verstehen und im weitesten Sinne Materialeigenschaften vorherzusagen. Und dann nach dem Postdoc in Leipzig hat es mich ins Ausland verschlagen. Da bin ich dann für insgesamt 4 Jahre nach Dänemark gegangen, ans Niels Bohr-Institut, und habe da letzten Endes meine Forschung zur Festkörperphysik fortgesetzt und unter anderem solche Dinge modelliert wie Neutronenstreuung an Festkörpersystemen oder auch versucht, die Eigenschaften von einigen Materialien zu beschreiben, die Hochtemperatur-Supraleitung zeigen, also bei relativ hohen Temperaturen, also aus menschlicher Sicht immer noch sehr niedrigen Temperaturen, aber aus der Sicht des Physikers relativ hohen Temperaturen anfangen, supraleitende Eigenschaften zu zeigen, was natürlich auch aus technischer Perspektive ganz interessant ist.
Wahrscheinlich dann auch die Simulation größtenteils mit Hilfe des Computers.
Ganz genau, mit klassischen Computern. Und Dann nach dem Postdoc in Dänemark hat es mich wieder zurück in meine fränkische Heimat gezogen und ich bin dann letztlich am Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen, also kurz dem Fraunhofer IIS, in Nürnberg gelandet, eigentlich in der Rolle als wissenschaftlicher Mitarbeiter für maschinelles Lernen. Aber zur damaligen Zeit, es war gerade so die Aufbruchsstimmung innerhalb der Fraunhofer Gesellschaft, wo es mit dem Quantencomputing-Thema losging. Und auch bei uns am Institut war dann das Thema angekommen und die Frage, wer macht's? Und da habe ich dann ein Stück weit die Hand gehoben und gesagt, ja klar, gerne. Als theoretischer Physiker fasziniert mich das Thema. Und letzten Endes treibe ich jetzt seit 2019 bei uns in der Abteilung, in der Gruppe, dieses Thema voran. Und wir sind mit relativ naiver Frage in das Thema Quantencomputing reingegangen. Die Forschungsgruppe für selbstlernende Systeme hat eben einen Hintergrund im maschinellen Lernen, insbesondere im Reinforcement Learning. Und da war für uns dann ganz klar die erste offensichtliche Frage, kann und wenn ja, wie Quantencomputing maschinelles Lernen denn in irgendeinem Sinne verbessern oder beschleunigen?
Ja, und auch von deinem theoretischen Hintergrund, du hattest es ja eingangs erwähnt, dass du mit Quanteninformationstheorie zu tun hattest. Im Endeffekt, wenn es dann darum geht, maschinelles Lernen auf einem Quantencomputer zu implementieren, geht es ja auch darum, einzelne Qubits zu manipulieren, deren Zustände zu manipulieren. Wahrscheinlich konntest du da dann schon einiges von deinem theoretischen Grundwissen mit einbringen.
Auf jeden Fall. Also für mich war es letzten Endes Full Circle. Ich hatte dann in der Quanteninformationstheorie sozusagen meine akademische Laufbahn angefangen und kam dann jetzt übers Quantencomputing wieder zurück. Das macht mir schon sehr viel Spaß. Ja.
Super, wir sind jetzt schon relativ tief eingestiegen, deswegen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgegangen zu den Grundbegriffen des maschinellen Lernens. Ja, vielleicht erstmal ganz allgemein zum Begriff des maschinellen Lernens, weil hinter dem Begriff steht im Wesentlichen eigentlich die Frage, wie bringt man ein Computerprogramm, was eine bestimmte Aufgabe hat, dazu aus Erfahrungen zu lernen und mit diesen Erfahrungen dann die Aufgabe, die das Programm hat, in Zukunft zu lösen. Und genau, wir können drei Arten des maschinellen Lernens unterscheiden. Es gibt das sogenannte überwachte Lernen, im Englischen Supervised Learning. Es gibt das unüberwachte Lernen, das Unsupervised Learning und das sogenannte verstärkende Lernen, im Englischen Reinforcement Learning. Und ja, vielleicht magst du einfach nochmal ganz kurz auf die einzelnen Terme eingehen und erklären, was die so bedeuten.
Sehr gerne. Dann fangen wir gleich mit dem überwachten Lernen an. Ich denke, daran lässt sich es immer am schönsten erklären. Du hattest ja gerade schon den Begriff von Erfahrungen ins Spiel gebracht. Und diese Erfahrungen, die liegen im maschinellen Lernen typischerweise in Form von Daten vor. Und derjenige, der lernt, das ist im weitesten Sinne die Maschine, konkreter typischerweise ein Algorithmus oder ein algorithmisches Verfahren. Man spricht auch häufiger von einem Machine Learning Modell, also sozusagen einer mathematischen Repräsentation des Lerners sozusagen. Und beim überwachten maschinellen Lernen ist es so, dass die Daten sozusagen einen Input-Teil haben und diese Inputs, die tragen ein sogenanntes Label, also Begriff aus dem Englischen. Das ist sozusagen, kann man sich vorstellen, wie ein kleines Zettelchen, das an dem Input hängt und zusätzliche Informationen über den Input enthält. Am einfachsten an einem Beispiel erklären. Typische Aufgabe ist Klassifikationsproblem. Zum Beispiel Input besteht aus Daten. Nehmen wir mal den Fall an, wir haben Bilder.
Kennen wahrscheinlich auch einige jetzt das Erkennen eines Katzenbildes.
Genau, ja. Bilder von Katzen und Hunden. Und die Aufgabe ist es eben, diese Bilder zu klassifizieren, sprich gegeben ein Bild zu entscheiden, ob auf dem Bild ein Hund oder eine Katze zu sehen ist. Und in dem Fall wären eben, wie gesagt, die Bilddaten, das wäre der Input und das entsprechende Label, der kleine Zettel, der am Input klebt, das ist eben die Information, ist es eine Katze oder ein Hund.
Das müsste ich dann als derjenige, der das Computerprogramm schreibt, sozusagen händisch, müsste ich das Labeln, das Markieren der Daten vornehmen.
Ganz genau. Das heißt, die Grundannahme ist, dass man diese Daten verfügbar hat, also diese Daten mit Labels. Und im schlimmsten Fall müssen eben Studenten dieses Labeling vornehmen. Aber genau, grundsätzlich irgendjemand muss dieses Labeling immer mal gemacht haben, irgendwann in der Vergangenheit. Und wenn jemand das gemacht hat, dann kann man auf den Datensatz zugreifen und dann über Verfahren des überwachten maschinellen Lernens dann das entsprechende Machine Learning Modell trainieren. Es bekommt dann quasi die Input-Daten gezeigt und generiert dann den Output. Und der Output wird dann mit dem tatsächlichen Label verglichen, also in dem Beispiel jetzt Katze oder Hund. Und dann bekommt das Machine Learning Modell ein Feedback-Signal und anhand dieses Feedback-Signals werden sozusagen die Parameter des Machine Learning Modells eingestellt, adaptiert und damit kann sich das Machine Learning Modell dann immer weiter verbessern und sozusagen seine Vorhersage immer präziser machen.
Ja, dann das unüberwachte maschinelle Lernen dazu im Gegensatz.
Ja, das ist, glaube ich, immer etwas schwerer greifbar, das unüberwachte maschinelle Lernen. Ich versuche es für mich immer in dem Satz zusammenzufassen, dass es da im Wesentlichen um automatisierte Datenanalyse geht. Also was typischerweise genannt wird als Beispiel, ist ein Clustering-Problem. Also ich habe einen großen Datensatz und jetzt möchte ich sozusagen die Datenpunkte in meinem Datensatz in Clustern zusammenfassen.
Sozusagen nach Merkmalen.
Genau, die bezüglich bestimmter Merkmale eben ähnlicher zueinander sind als andere. Und dadurch, also da gibt es eben auch entsprechende automatisierte Verfahren, die so ein Clustering für mich machen können. Und da gibt es natürlich noch viele weitere Techniken, aber ich denke, im Grunde ist es schon einigermaßen akzeptabel zu sagen, dass es um automatisierte Datenanalyse geht.
Kann man vielleicht noch zum Unterschied zum überwachten Lernen sagen, dass ich quasi nicht vorab händisch das Labeling vornehmen muss?
Ganz genau. Das ist so der große Unterschied an der Stelle. Ja.
Okay, dann bleibt noch das Reinforcement Learning.
Ja, das Reinforcement Learning. Also es klingt zunächst mal, wenn man es beschreibt, ein bisschen wie überwachtes maschinelles Lernen, aber es gibt da einige wichtige Unterschiede. Also auch beim Reinforcement Learning ist es so, dass ein Lerner, in dem Fall spricht man typischerweise von einem Agenten, und sozusagen einer der Unterschiede zwischen Reinforcement Learning und überwachtem maschinellen Lernen ist, dass der Agent tatsächlich Aktionen ausführen kann. Also das Setting ist in etwa das, man hat ein bestimmtes Problem, das man lösen möchte. Und dieses Problem, das kodiert man in einer sogenannten Reinforcement Learning Umgebung. Und in dieser Umgebung kann der Agent agieren, er kann sogenannte Aktionen ausführen, die Umgebung beeinflussen.
Ist die Umgebung dann definiert durch mathematische Randbedingungen?
Ja. Es gibt unterschiedliche Varianten sozusagen. Die einfachste Variante von Reinforcement Learning, die man sich vorstellen kann, ist, dass die Umgebung tatsächlich nichts anderes macht, als die Aktionen vom Agenten entgegenzunehmen, ihren eigenen Zustand zu ändern und dem Agenten dafür sozusagen ein Feedback-Signal zurückzuliefern, wie gut die Entscheidung oder die Aktion, die er gerade gewählt oder ausgeführt hat, ist oder gewesen ist.
So eine Art Belohnungs- oder Konditionierungssystem.
Ganz genau.
Aber vielleicht gibt es ein schönes Beispiel, an dem man Reinforcement Learning nochmal veranschaulichen kann.
Ich denke, etwas, was jeder kennt, ist zum Beispiel Tic-Tac-Toe. Das ist ein kleines Spiel auf einem 3x3 Spielfeld. Man setzt Kreuzchen und Kringel. Und genau, ich glaube, die Regeln kennt vermutlich tatsächlich jeder. Und man könnte sich jetzt vorstellen, gegeben diese Regeln, also diese Regeln des Spiels, die kodieren oder die beschreiben quasi die Reinforcement Learning Umgebung oder definieren die Reinforcement Learning Umgebung. Das heißt, man schreibt halt ein kleines Stück Code, Computercode, der dieses Spiel beschreibt, die Spielregeln beschreibt. Und dann kann man tatsächlich in diesem Zwei-Spieler-Spiel, braucht ja zwei, die dieses Spiel spielen können, kann man sagen, der Reinforcement Learning Agent ist einer der Spieler und man lässt ihn jetzt antreten gegen einen Spieler, der zum Beispiel nach festen Regeln programmiert ist oder auch gegen einen menschlichen Spieler. Und dann über mehrere Runden, die der Reinforcement Learning Agent das Spiel spielt, wird dann sozusagen über dieses Belohnungssignal, über dieses Feedback-Signal immer besser und wird dann mit Sicherheit irgendwann auch jedes Spiel gewinnen. Und ja, das wäre jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Da kann natürlich Reinforcement Learning sein Potenzial nicht wirklich entfalten, aber für die Anschaulichkeit halber ist es wahrscheinlich ganz gut.
Okay, ja, jetzt haben wir noch mal eine kurze Auffrischung zu den drei Grundarten des maschinellen Lernens gehabt. Das Schöne ist ja, dass ein Computerprogramm erstmal relativ unabhängig von der Hardware ist. Also es spezifiziert sozusagen die Hardware nicht unbedingt näher. Das heißt, die Modelle, die ich jetzt im klassischen maschinellen Lernen habe, da kann man durchaus die Frage stellen, ob die übertragbar sind, implementierbar sind auf Quantenhardware, also verschiedene Hardware-Ansätze. Wir hatten die schon in vergangenen Folgen teilweise besprochen, supraleitende Schaltkreise beispielsweise oder Ionenfallen. Und ja, vielleicht können wir jetzt den Übergang schaffen zum Thema quantenmaschinellem Lernen. Also ja, welche Bedeutung kommt jetzt den Qubits bei?
Ja, sehr gute Frage. Deine einleitenden Worte waren natürlich genau richtig. Grundsätzlich kommt es sozusagen erstmal auf das Problem an, das man lösen möchte. Und ein Stück weit natürlich auch auf die Algorithmen, die man zur Verfügung hat, um dieses Problem zu lösen. Und da hat man sich dann tatsächlich schon, als das Thema Quantencomputing überhaupt erst, wirklich Fahrt aufgenommen hat, also so Mitte der 90er Jahre. Da gab es natürlich auch schon maschinelles Lernen, vielleicht noch nicht unbedingt in der Ausprägung, wie wir es heute kennen, aber es gab natürlich auch schon etablierte Forschung zu maschinellem Lernen und statistischer Lerntheorie. Und damals hat man sich dann auch die vielleicht für Forscher in der Community mehr oder weniger offensichtliche Frage gestellt, wie kann man denn maschinelles Lernen und Quantencomputing sinnvoll miteinander verbinden. Also kann ich den Quantencomputer einsetzen, um bestimmte Lernprobleme vielleicht schneller oder besser zu lösen, als das mit klassischen Algorithmen und klassischer Hardware möglich ist. Und tatsächlich hat man auf rein theoretischer Seite, also damals gab es ja noch keine Quantencomputer, also Quantencomputer sind ja heute, würde ich behaupten, Realität. Damals in den 90ern waren sie es eben gerade nicht. Und trotzdem oder vielleicht doch gerade deswegen konnte man eben von theoretischer Seite her Quantenvorteile zeigen, also sozusagen Situationen identifizieren, wo der Einsatz von Quantenalgorithmen auf Quantencomputern tatsächlich mathematisch beweisbare Vorteile liefert, aber eben nur für sehr spezielle Lernprobleme. Und diese sehr speziellen Lernprobleme, die hatten eben erstmal keinen unmittelbaren praktischen Bezug. Das heißt, das war sozusagen eine rein theoretische Überlegung. Und später, so in den 2000er Jahren, wurden dann neue Quantenalgorithmen entwickelt, unter anderem eben der HHL-Algorithmus.
Da vielleicht nochmal kurz zur Aufschlüsselung. HHL sind sozusagen die Initialen der Begründer oder der Erfinder dieses Algorithmus, also Harrow Hesedem Lloyd. Und ja, der Algorithmus selbst dient der numerischen Lösung eines Systems linearer Gleichungen, was man vielleicht sogar noch aus der Schule kennt.
Ganz genau. Und diese linearen Gleichungssysteme, die treten im maschinellen Lernen eben an sozusagen jeder Ecke auf. Und dementsprechend war einer der Ansätze, der dann damals vorgeschlagen wurde, sozusagen maschinelle Lernverfahren dadurch zu verbessern oder beschleunigen, dass man bestimmte Subroutinen, die für diese lineare Algebra zuständig sind, mit Quantencomputern auszuführen.
Also Subroutinen meint dann irgendwie ein Teilprogramm eines übergeordneten Programms einfach mit einer abtrennbaren Funktionalität.
Ja, ganz genau. Und sozusagen der Catch, also ich habe ja vorhin gerade schon die Hardware erwähnt gehabt, und all diese Vorschläge von theoretischer Seite, die haben letztlich einen idealen Quantencomputer vorausgesetzt. Also wenn man etwas, sozusagen der richtigere Begriff ist, fehlerkorrigierte Quantencomputer, die sozusagen basierend auf fehlertoleranten Designprinzipien gebaut wurden.
Also man ging quasi davon aus, dass der Zustand eines Qubits, was halt innerhalb eines Schaltkreises manipuliert wird, beispielsweise durch Mikrowellen oder Laser, wie auch immer, aber dass da der Zustand reproduzierbar ist und quasi die Zustandstreue optimal.
Genau. Der Zustand ist maximal stabil sozusagen. Man muss sich keine Gedanken drüber machen, über Dekohärenz etc. Von dieser Hardware sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Und aktuell spricht man ja eher von der NISQ-Ära. Also NISQ steht an der Stelle für Noisy Intermediate Scale Quantum. Das heißt, die Hardware, die wir aktuell zur Verfügung haben, die ist noisy, also rauschbehaftet. Und sie ist Intermediate Scale. Wir haben nur Größenordnung 10 bis einige 100 Qubits zur Verfügung. Also Qubits, ja, die elementaren Bausteine eines Quantencomputers, also analog zu Bits in klassischen Computern, in klassischen Rechenregistern. Das Q steht für Quantum. Und sozusagen, was zusätzlich noch dazu kommt, ist, dass man aufgrund des Rauschens eben gerade keine beliebig tiefen Quantenschaltkreise, also sozusagen keine beliebig langen Quantenalgorithmen auf der Hardware ausführen kann, sondern auf kurze Quantenalgorithmen eingeschränkt ist.
Genau, das Thema Kohärenz hatten wir jetzt auch schon in verschiedenen Folgen angeschnitten. Im Endeffekt ist einfach die Umgebung des Qubits hat einen Einfluss auf den Zustand des Qubits sorgt dafür, dass der Zustand eben über die Zeit hinweg sich verändert, was natürlich für einen Rechenprozess weniger gut geeignet ist. Und genau, wir hatten am Anfang die drei verschiedenen Methoden des maschinellen Lernens erwähnt. Für diejenigen unter euch, die vielleicht etwas interessierter schon im Bereich Quantencomputing sind, mögen das mitbekommen haben, dass das Reinforcement Learning als besonders vielversprechend gesehen wird für die Implementierung auf oder Nutzung durch Quantencomputer. Aber vielleicht magst du da nochmal etwas genauer drauf eingehen, warum gerade das verstärkende Lernen als eine besonders geeignete Methode fürs maschinelle Lernen auf Quantencomputern gesehen werden kann.
Ja, ich denke, das kann man sogar noch ein bisschen allgemeiner fassen. Also grundsätzlich gibt es aktuell ein sehr starkes Interesse in der Forschungscommunity, rauszukriegen, wofür man die Hardware, die es gerade gibt, diese NISQ-Hardware, denn tatsächlich gewinnbringend einsetzen kann. Und da werden sozusagen quer durch die Bank in den Bereichen Optimierung, maschinelles Lernen und Simulation von Quantensystemen unterschiedliche Ansätze erforscht. Also sozusagen alle diese Ansätze basieren auf sogenannten variationellen Quantenalgorithmen. Und diese variationellen Quantenalgorithmen, die wurden eben speziell für die NISQ-Hardware erfunden, mehr oder weniger.
Magst du noch mal kurz sagen, genau, was sich hinter einem variationellen Quantenalgorithmus verbirgt?
Sehr gerne. Also letztlich hat er zwei Komponenten. Das eine ist ein sogenannter parametrisierter Quantenschaltkreis. Also Quantenschaltkreis ist letztlich nichts anderes als eine Befehlsabfolge für den Quantencomputer. Also da wird quasi beschreibt es, welche logischen Operationen jetzt auf welchem Qubit oder auf welchem Teilregistern ausgeführt werden, also als zeitliche Abfolge. Und das kann man als Quantenalgorithmus interpretieren. Und jetzt ist es aber so, dass diese logischen Operationen oder diese Operationen, die auf Qubits ausgeführt werden, die können eben auch Parameter enthalten, also kontinuierliche Parameter.
Beispielsweise, wenn man jetzt das Qubit als über eine Wellenfunktion beschreibt, dann hat ja eine Welle Phase und Amplitude und beispielsweise könnte dann die Phase ein kontinuierlicher Parameter sein, den man über entsprechende Operationen irgendwie
ganz
manipulieren
genau.
kann.
Ganz genau. Man kann sich vielleicht, wer das schon mal gesehen hat, also es gibt ja für einzelne Qubits diese Darstellung über die sogenannte Bloch-Sphäre. Da ist das Qubit letzten Endes halt ein Punkt auf der Oberfläche einer Kugel. Und die Operationen, die jetzt auf diesem Qubit wirken können, die sind in dem Sinne kontinuierlich, als dass ich eben jeden Punkt auf der Oberfläche ansteuern kann. Also jeder Punkt auf der Oberfläche ist ein legitimer Quantenzustand und für jeden Punkt auf der Oberfläche gibt es eine entsprechende Operation, die mich sozusagen, wenn ich irgendwo auf der Kugeloberfläche starte, dann auch an den entsprechenden anderen Punkt hinbringen kann. Und also ich habe sozusagen so ein Kontinuum von Möglichkeiten und dementsprechend kann ich da diese Operationen auch parametrisieren, durch einen Winkel, wie du es vorhin gesagt hast, durch einen Phasenwinkel beispielsweise. Und jetzt kann man sich diesen parametrisierten Quantenschaltkreis eben einfach vorstellen als eine Abfolge von Operationen, die auf Qubits wirken und diese einzelnen Operationen, die haben freie Parameter. Und diese freien Parameter, die können gewählt werden nach einem bestimmten Prinzip oder angepasst werden nach einem bestimmten Prinzip. Und hier kommt jetzt die zweite Komponente von einem variationellen Quantenalgorithmus ins Spiel. Das ist nämlich ein klassisches Optimierungsverfahren. Also heißt, man hat für die konkrete Problemstellung, die man durch den variationellen Quantenalgorithmus gerne lösen möchte, eine Zielfunktion letzten Endes gegeben, also eine Größe, die man maximieren oder minimieren möchte.
Eine Kostenfunktion, man will zum Beispiel die Kosten minimieren.
Ganz genau. Und jetzt ist es quasi Aufgabe dieser zweiten Komponente des klassischen Optimierers, möglichst optimale Parameter für den variationellen Quantenschaltkreis zu finden, sodass diese Kostenfunktion minimiert wird.
Also ich kriege dann, der klassische Optimierer, der gibt Parameter in den Quantenschaltkreis rein und am Ende gibt es einen Output durch die Messung dann des Quantenzustands und die wird dann wieder in den klassischen Optimierer eingespeist, bis halt die Kostenfunktion irgendwann optimal ist.
Genau, ganz genau. Und dieses Prinzip von variationellen Quantenalgorithmen wird, wie gesagt, eingesetzt für erforscht für Optimierungsprobleme, für Probleme in der Simulation von Quantensystemen, aber eben auch im maschinellen Lernen. Und da wurden in den letzten Jahren viele Ansätze ausprobiert, diesen parametrisierten Quantenschaltkreis einfach als Machine Learning Modell einzusetzen. Also sozusagen das, was wir aus dem klassischen Machine Learning kennen, ich denke am populärsten sind aktuell wahrscheinlich neuronale Netzwerke. Diese Rolle wird dann einfach übernommen durch den parametrisierten Quantenschaltkreis.
Also repräsentiert mein Quantenschaltkreis im Endeffekt eine Funktion, die irgendwas in der Außenwelt modelliert.
Genau. Also das sozusagen angefangen beim quantenmaschinellen Lernen. Also da gibt es sozusagen genau die gleichen Spielarten, wie wir sie jetzt auch fürs klassische maschinelle Lernen angesprochen hatten. Also überwacht, unüberwacht und die Reinforcement Learning Variante. Und im Reinforcement Learning, da gibt es sozusagen die Spielart des Deep Reinforcement Learning. Deep heißt an der Stelle nichts anderes, als dass hier neuronale Netzwerke in den Reinforcement Learning Prozess eingebunden werden. Und da kommt jetzt der technische Begriff des Funktionsapproximators vor. Das ist etwas klobig und wahrscheinlich auch nicht wirklich gut anschaulich zu beschreiben. Aber sozusagen im Reinforcement Learning treten so zwei Konzepte auf. Das eine ist sozusagen die Strategie des Agenten.
Des lernenden Programms.
Genau, ganz genau. Also gegeben sozusagen eine Beobachtung über den Zustand der Reinforcement Learning Umgebung, über die wir vorhin gesprochen hatten, auch ein Beispiel von Tic-Tac-Toe. Welche Aktion wird ausgeführt? Das ist sozusagen in der Strategie kodiert. Und die andere Komponente, das ist sozusagen eine Bewertungskomponente. Also es braucht immer eine Bewertung, die einbezieht oder berücksichtigt, wie gut der Agent bisher agiert hat und wie gut er, wenn er jetzt eine bestimmte Strategie fährt, in der Zukunft noch agiert. Und also diese beiden Elemente, Strategie und diese Bewertung, die müssen natürlich auch auf irgendeine Art und Weise repräsentiert werden. Und das wird im Deep Reinforcement Learning durch den Einsatz von neuronalen Netzwerken gemacht. Das heißt, diese Funktionsapproximatoren, also diese neuronalen Netzwerke in ihrer Funktion als Funktionsapproximatoren, die beschreiben genau diese beiden Komponenten. Also Strategie auf der einen Seite und Bewertung auf der anderen Seite.
Also lässt sich aber nicht so einfach sagen, dass ein Funktionsapproximator eine Funktion ist, die eine andere Funktion approximieren soll?
Doch, ich glaube so. Doch, am Ende lässt sich es doch so einfach sagen, ja.
Also vielleicht kennt der ein oder andere, dass ich eine Funktion über eine Fourier-Reihe quasi approximiere. Mhm. Ja. Über trigonometrische Funktionen, eine Summe von trigonometrischen Funktionen. Sinus, Cosinus.
Ganz genau.
Vielleicht nochmal, um noch stärker zu motivieren, warum jetzt gerade das Reinforcement Learning für Quantencomputing geeignet ist oder von Quantencomputing partizipieren kann. Wie wäre es dann in dem Fall überwachtes Lernen? Ja, wie ist da die Unterscheidung? Mhm.
Also die Unterscheidung grundsätzlich überwachtes versus Reinforcement Learning ist analog wie auf der klassischen Seite. Und was man bei Reinforcement Learning dazu sagen kann, typischerweise sind Reinforcement Learning Verfahren sehr datenhungrig. Also es ist so eine etwas vage Erklärung dafür ist, dass es eben gerade keine Labels an den Daten gibt, wie man sie jetzt im überwachten Lernen hat. Das heißt, der Agent muss halt sehr viel in seiner Reinforcement Learning Umgebung explorieren, viele Dinge ausprobieren.
Aber das wäre ja jetzt erstmal naiv gedacht, gerade für die verrauschten Quantencomputing-Systeme, die gerade zur Verfügung stehen, fast der Todesstoß, oder? Wenn ich mir vorstelle, ich muss da jetzt meinen großen Dateninput, da muss ich meine Qubits initialisieren, also irgendwie die Daten, die klassischen Daten in Quantendaten transformieren.
Ja, ja. Also ganz genau. Und aus dem Grund verwendet man die variationellen Quantenalgorithmen dann nur für ganz bestimmte Untersequenzen. Also typischerweise eben, um diese Bewertungsfunktion darzustellen einerseits und um die Strategie des lernenden Agenten darzustellen. Und die kann ich sozusagen, da kann ich die entsprechenden Quantenschaltkreise auf die Hardware schicken. Ich bekomme mein Ergebnis zurück, also zum Beispiel die Entscheidung des Agenten, wo er bei Tic-Tac-Toe sein Kreuzchen setzt. Und dann kann ich schon sozusagen dann kann erstmal die Reinforcement Learning Umgebung reagieren, dann kriege ich einen neuen Zustand und dann in der nächsten Runde, wenn der Agent wieder eine Entscheidung treffen muss, dann schicke ich wieder was auf die Quantenhardware. Das heißt, ich kann das sozusagen ein Stück weit modular gestalten, für welche Aufgabe ich tatsächlich den Quantencomputer einspanne. Und aktuell, ja, sind es eben die Randbedingungen, die Hardware, der Hardware, die uns diktieren, wofür wir die Quantenalgorithmen tatsächlich einsetzen können aktuell.
Gibt es denn eine bestimmte Definition, bis zu welchen Größen der Probleminstanzen ich da Probleme auf einem Quantencomputer implementieren kann oder einen Teil zumindest auf dem Quantencomputer auslagern kann?
Das ist eine extrem spannende Frage. Ich glaube, eine pauschale Antwort kann man an der Stelle gar nicht wirklich geben, weil es extrem stark, also die Antwort extrem stark davon abhängt, auf welche Art ich die klassischen Daten auf den Quantencomputer bringe. Also man spricht da von Codierung oder Encoding und da gibt es verschiedene Varianten davon. Alle haben ihre Vor- und Nachteile und letzten Endes ist es eine problemspezifische oder muss sozusagen aktuell noch problemspezifisch entschieden werden, was für das konkrete Problem das geeignetste Encoding ist.
Gibt es denn schon Anwendungsfälle, wo zumindest dann ein Proof of Concept für einen bestimmten Anwendungsfall und einen sehr beschränkten Datensatz ja gezeigt wurde?
Mhm. Anwendungsfall, da würde ich jetzt vielleicht nochmal ein Fragezeichen dahinter setzen, weil man ehrlicherweise dann schon sagen muss, das, was jetzt...
Also kein Business Case, sondern
eben. Grundsätzlich. Ja, also sozusagen typischerweise startet man ja mit, sagen wir mal, einem industriell möglicherweise relevanten Anwendungsfall und dann versucht man den so weit herunterzukochen, dass man aktuell eine Proof-of-Concept-Implementierung umsetzen kann. Und die Problemgrößen, die man hier adressieren kann, die sind natürlich extrem klein. Also das ist sehr weit von der Anwendbarkeit entfernt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wir haben aber durchaus Erfolge erzielt, also sozusagen für sehr simple Typen von Reinforcement Learning Problemen, diese lernenden Agenten auch tatsächlich auf Quantenhardware zu trainieren. Also wir haben gezeigt, dass das funktioniert. Ich glaube, wir waren da auch mit unter den Ersten, die das wirklich auf Quantenhardware gezeigt haben. Man kann das natürlich bei diesen kleinen Systemen auch in Simulation machen, also sozusagen den ganzen Quantenanteil des Programms einfach klassisch simulieren.
Was habt ihr für Hardware verwendet?
Mhm. Im Rahmen der Fraunhofer IBM-Partnerschaft haben wir da auf die supraleitenden Qubit-Systeme von IBM zugegriffen. Und wir waren eigentlich auch sehr positiv angetan davon, dass das Ganze funktioniert hat und die Agenten tatsächlich auch gelernt haben, dieses gegebene Reinforcement Learning Problem zu lösen.
Genau, wir hatten ja jetzt schon den Durchsatz der Daten angesprochen. Vielleicht magst du noch mal kurz darauf eingehen, was es halt aktuell noch bedeutet, einen Quantenalgorithmus, einen Quanten-Machine-Learning-Algorithmus quasi teilweise auf einem Quantencomputer auszuführen, wo da die Bottlenecks noch sind und ja, was das so schwierig macht, noch da wirklich dann auch einen Mehrwert für ein Unternehmen oder für einfach in der Praxis zu erwirtschaften.
Ja, also ich denke, auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass es bei diesen variationellen Quantenalgorithmen für maschinelles Lernen, und das subsumiert in dem Fall ja auch Quantum Reinforcement Learning, keine wirkliche Blaupause dafür gibt, wie der parametrisierte Quantenschaltkreis denn jetzt genau ausschauen muss für eine gegebene Problemstellung. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, um das zu automatisieren und sozusagen die Schaltkreisarchitektur automatisch zu wählen. Aber grundsätzlich weiß es letzten Endes niemand, was jetzt für ein bestimmtes gegebenes Problem gut funktioniert und was nicht. Und was aber noch ein viel fundamentaleres Problem ist, ist die Tatsache, dass über die letzten Jahre in der Community, in der Forschungscommunity, doch einige Indikationen zusammengetragen wurden dafür, dass diese variationellen Quantenalgorithmen sich nur sehr bedingt skalieren lassen. Und diese Skalierungsherausforderung, also sprich zu größeren Qubit-Zahlen überzugehen oder auch zu tieferen Quantenschaltkreisen überzugehen, wenn man dann voraussetzt, dass man das Rauschen des Noise besser in den Griff bekommt, das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen für quantenmaschinelles Lernen im jetzigen Stadium.
Würdest du dich zu einer Abschätzung hinreißen lassen, welche Größenordnung an Qubits und Gutter-Fidelity sozusagen nötig wäre, um dann wirklich auch erste sinnvolle Anwendungen rechnen zu können?
Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Also bei den Fidelities würde ich sagen, je größer die Fidelity, desto besser. Ganz, ja, ganz grundsätzlich. Bei der Anzahl der Qubits kommt es natürlich stark sozusagen auf die Problemstellung an, die man lösen möchte. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man Größenordnung 100 Qubits oder mehr durchaus schon interessante Sachen machen kann.
Aber das wären dann 100 logische Qubits oder schon auch noch verrauschte?
Also sozusagen beides. Beides ist interessant, sozusagen unter unterschiedlichen Aspekten. IBM hatte ja letztes Jahr ein Paper rausgebracht, das jetzt unter dem Schlagwort Utility Paper läuft, also wo sie sozusagen argumentiert haben, auch wenn man jetzt in einem gegebenen Fall vielleicht keinen beweisbaren Quantenvorteil zeigen kann oder den Quantenvorteil nicht mathematisch beweisen kann, dann hat man eben doch also kann man für bestimmte Berechnungsaufgaben vielleicht doch vom Einsatz von Quantencomputern profitieren, einfach unter rein pragmatischen Gesichtspunkten.
Vielleicht noch ganz kurz der Zusatz Quantenvorteil in dem Kontext, dass der Quantencomputer ein bestimmtes mathematisches Problem besser löst oder überhaupt löst, im Gegensatz zu dem klassischen Computer.
Genau. Und dieses Utility Paper hat jetzt für den Fall Quantensimulation, also Simulation von Quantensystemen oder Vorhersage von bestimmten Eigenschaften von Quantensystemen, nahegelegt, dass man tatsächlich durch den Einsatz von Quantencomputern mit NISQ-Devices, also auch physikalischen Qubits, was machen kann, was man klassisch nicht machen kann. Das wurde dann in der Folge sehr kontrovers diskutiert und ich denke, man hat mittlerweile auch gesehen, dass es klassische Verfahren gibt, die hier durchaus mithalten können. Also in Vorhersagegenauigkeit und insbesondere bezüglich Rechendauer. Also es ist sozusagen immer so ein Wettlauf zwischen heuristischen Quantenverfahren und Algorithmenentwicklung auf der klassischen Seite. Und wesentlich spannender, muss man dazu sagen, wird das Ganze natürlich, wenn man nicht mehr nur auf physikalischen Qubits arbeitet, sondern wenn man dann tatsächlich auch den Schritt zu logischen Qubits gehen kann. Also wenn man tatsächlich fehlertolerante, fehlerkorrigierte Quantencomputer zur Verfügung hat. Das hat natürlich seinen Preis. Also Fehlerkorrektur braucht eben zusätzliche physikalische Qubits, um überhaupt umgesetzt werden zu können. Das heißt, auf der Hardware-Seite muss eben die entsprechende Skalierungsherausforderung angegangen und gelöst werden. Und es gibt ja mittlerweile doch einige Meilenstein-Experimente zur Umsetzung von logischen Qubits, also zur tatsächlichen Umsetzung von fehlerkorrigierten Quantencomputing, wo man jetzt auch schon in der Größenordnung von 40 bis 50 logischen Qubits ist. Und das ist, das stimmt mich doch optimistisch. Ist natürlich trotzdem die große Frage, wann man Quantencomputing tatsächlich skalieren können wird. Aber ich würde trotzdem mal mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass man vielleicht in 10, vielleicht auch erst in 20 Jahren wirklich mit Quantenalgorithmen auf logischen Qubits laufen lassen können wird im größeren Maßstab.
In der Zwischenzeit ist es aber ja auch durchaus möglich, durch Emulation von Quantenhardware, natürlich bis zu einer bestimmten Qubit-Anzahl, aber ja, zumindest Proof of Concepts durchzuführen und schon so ein Stück weit auszusortieren vielleicht, welche Algorithmen besonders geeignet sind im Kontext von Quantencomputing und welche man vielleicht dann schon hinten runterfallen lassen kann. Also insofern, es gibt wahrscheinlich schon noch was dann auch in der Zwischenzeit, bis die Hardware hoffentlich soweit ist, für Forschende zu tun.
Auf jeden Fall. Also wir sehen das auch als hochaktuelles Forschungsthema. Genau diese Fragestellung, was liegt denn zwischen NISQ und fehlertoleranten, fehlerkorrigierten Computern? Also wir gehen schon davon aus, dass es da so eine Übergangsregion gibt, die noch weitestgehend unerforscht ist. Und das ist auch ja einer unserer Forschungsschwerpunkte für die Zukunft, dass wir auch reinschauen wollen, welche Algorithmen gibt es denn da, die hier sozusagen über NISQ hinausgehen, aber vielleicht noch keine volle Fehlertoleranz und Fehlerkorrektur brauchen. Und ja, auf der anderen Seite stellen wir halt auch die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass Fehlerkorrektur vielleicht keinen gar so großen Overhead mehr hat. Also sprich einfach schon früher mehr logische Qubits zur Verfügung stehen.
Super, na dann, ja, vielen Dank erstmal, Daniel, für das interessante Gespräch.
Ja, danke dir, hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
Vielen Dank. Und dann, ja, alles Gute weiterhin für die Forschung.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Ja, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, momentan in aller Munde. Quantencomputing ist ja auch gerade in einer gewissen Hype-Phase. Hier nun beide verbunden in diesem Interview und generell im Thema dieser Sendung. Deswegen denke ich, hier lohnt sich nochmal eine kritische Einschätzung.
Ja, was wir auf jeden Fall nochmal festhalten können, dass momentan in der Forscher-Community besonders variationelle Algorithmen bzw. hybride Algorithmen, bei denen halt ein kleiner Teil des Algorithmus auf dem Quantencomputer läuft und der Rest auf dem klassischen Computer besonders stark noch im Fokus liegen.
Genau, und das sind halt diese NISQ-Algorithmen, von denen man dann häufig redet, also die Algorithmen, die mit wenigen verrauschten Qubits rechnen. Und das Problem bei diesen NISQ-Algorithmen ist halt, dass umso mehr Qubits man für solche Rechnungen benötigt, desto besser müssen die Fidelities der Qubits dann auch sein, denn gewissermaßen summieren sich diese Fehler der einzelnen Qubits während der Rechnung auf. Und das ist eigentlich aktuell die größte Herausforderung beim Design von Quantencomputern. Das heißt, man möchte die Qubitzahl eigentlich steigern und gleichzeitig aber auch die Fidelity, also die Güte der Qubits, verbessern. Und das ist eine unglaubliche technologische Herausforderung aktuell.
Genau, das eine ist natürlich die Steigerung der Qubit-Anzahl. Dann will man natürlich auch die Anzahl an Gattern erhöhen, um möglichst komplexere Algorithmen auch umsetzen zu können auf den Qubits. Und da verhält es sich leider auch so, dass mit steigender Anzahl an Gattern die Fehlerrate exponentiell zunimmt, vorausgesetzt man führt keine Quantenfehlerkorrektur an den Qubits durch. Und damit trüben sich die Aussichten für Quantencomputer in der NISQ-Ära dann doch erheblich ein.
Ja, also die Zeichen stehen da nicht so gut, was diese NISQ-Ära angeht. Ich glaube, ein Zeichen dafür ist auch, dass IBM jetzt mittlerweile das so kommuniziert, auch in der Öffentlichkeit, dass man für Anwendungen mit deutlichem Quantenvorteil wohl doch fehlerkorrigierte Qubits brauchen wird. Das wird natürlich noch eine ganze Weile dauern, bis man dann soweit ist. Um trotzdem mittelfristige Perspektive zu geben, zumindest von IBM aus, gibt es jetzt so eine neue Wortschöpfung. Die haben jetzt so ein neues Buzzword sich ausgedacht, das Quantum Utility. Und dahinter versteckt sich, dass man mit Quantencomputern jetzt versucht, vielleicht noch nicht Algorithmen zu haben, die schneller sind als klassische Computer, aber zumindest Quantencomputer für praktische Anwendungen einzusetzen.
Ja, genau. Man vermeidet jetzt den Begriff des Quantenvorteils, weil der natürlich schon sehr explizit ist und dem Kunden vermittelt, dass Quantencomputer da einen definitiven Vorteil gegenüber klassischen Maschinen bringen. Jetzt der Begriff der Quantum Utility, Quantennützlichkeit, wo zum Beispiel der Quantencomputer dann zumindest schon exakte Lösungen für mathematische Probleme geben kann, die aktuell mit klassischer Hardware nur mit Näherungsverfahren gelöst werden können.
Genau, das sind jetzt halt sehr spezielle Einzelfälle, an denen man das versucht. Ich bin generell mal gespannt, was jetzt konkret in der Praxis dann an Mehrwert da entstehen kann.
Ja, und gerade jetzt mit Blick auf maschinelles Lernen bleibt halt wirklich die Frage, wann der Mehrwert in der Praxis geliefert werden kann. Wie wir im Interview gehört hatten, sind gerade große Datenmengen ein Problem, diese auf Quantencomputern zu implementieren.
Genau, nicht nur die Datenmengen, die dann auf den Quantencomputer geladen werden sollen, sind ein Problem, sondern auch die Geschwindigkeit von Quantenprozessoren. Das ist tatsächlich ein ziemlicher Flaschenhals, wenn man jetzt mal die Taktraten vergleicht zwischen aktuellen Prozessoren, die im Bereich von Gigahertz getaktet sind. So ein Quantenprozessor ist da wesentlich langsamer, also Größenordnung langsamer. Das hängt dann auch noch ein bisschen von der Technologie ab. Aber bei den Berechnungen sind die einfach überhaupt nicht vergleichbar von der Geschwindigkeit her mit den aktuellen typischen klassischen Prozessoren.
Ja, und neben der begrenzten Geschwindigkeit der aktuellen Quantenprozessoren ist eben auch die Anzahl an Qubits eine Limitation bei der Implementierung oder Prozessierung großer Datenmengen im Kontext von maschinellem Lernen. Und damit ja, sind einfach Quantenprozessoren derzeit noch nicht wirklich Big Data tauglich, wenn man das so sagen möchte.
Ja, also ich glaube, das kann man schon so zusammenfassen. Genau, wir haben auch im Interview gehört von dem sogenannten HHL-Algorithmus, benannt nach Harrow, Hassedim und Lloyd. Vielleicht hier auch nochmal kurz ein paar Stichpunkte dazu. Letztendlich ist dieser HHL-Algorithmus einer der wichtigsten Quantencomputing-Algorithmen neben dem Shor- und Grover-Algorithmus. Und was man letztendlich mit diesem HHL-Algorithmus machen kann, ist lineare Gleichungssysteme zu lösen. Und das ist halt eine Aufgabe, die bei sehr vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommt, beispielsweise in der mechanischen Modellierung, bei chemischen Berechnungen oder eben jetzt hier, wie bei uns auch in dem Fall, beim maschinellen Lernen. Ja, und generell ermöglicht dieser HHL-Algorithmus eben eine prinzipiell exponentiellere, schnellere Berechnung gegenüber klassischen Algorithmen.
Ja, das klingt natürlich sehr vielversprechend, was dieser Algorithmus kann, aber wie wir im Interview schon thematisiert hatten, bis der Algorithmus wirklich praxistauglich in die Anwendung überführt werden kann, wird es noch etliche Jahre dauern, weil er gerade viele Gatter hintereinander braucht, beziehungsweise fehlertolerantes Quantencomputing notwendig ist, um ihn dann wirklich in der Praxis ausführen zu können. Das heißt, am Ende können wir festhalten, eigentlich noch der Stand von 2019, wo Google das erste Mal Quantenüberlegenheit gezeigt hat für den ganz speziellen Fall des Boson-Samplings. Es gibt klare Indizien erstmal dafür, dass Quantencomputer Wahrscheinlichkeitsverteilungen schneller erlernen können als klassische Computer. Das wurde, wie gesagt, sowohl experimentell, zum Beispiel für den Fall des Boson-Samplings gezeigt, aber auch theoretisch im Sinne des sogenannten Probably Approximately Correct Learnings, dabei sogar exponentiell schneller als durch klassisches Computing, wobei dieses Probably Approximately Correct Learning ein mathematisches Framework ist, mit dem sich Lernverfahren analysieren lassen und deren Leistungsfähigkeit abschätzen lässt.
Ja, und im Rückblick auf die Interviews, die wir jetzt hier auch im Rahmen dieses Podcasts schon geführt haben, kann man, glaube ich, festhalten, alle haben bis jetzt konstatiert, dass die Entwicklung von Quantencomputern einfach ein Marathon ist. Da ist noch ganz viel Forschungsarbeit notwendig. Und ja, ich würde immer sagen, wenn jemand kommt und sagt, dass wir jetzt in ein, zwei Jahren hier Quantencomputer haben, die wir dann auch groß einsetzen können, ist ja teilweise in den Medien auch so schon manchmal so der Tenor, dann sollte man die Leute dann auch mal fragen, was da jetzt wirklich die Argumente sind, die genau dafür sprechen, weil, ja, wie gesagt, zusammenfassend sind es halt meistens dann doch 10 bis 20 Jahre, was man so an Aussagen hört, bis wirklich gut einsetzbare Quantencomputer zur Verfügung stehen werden.
Ja, Christoph, dem kann ich eigentlich gar nicht mehr allzu viel hinzufügen. Auch nochmal mit Rückblick auf unsere bisherigen Interviews würde ich aber konstatieren, dass die Community durchaus fähige Köpfe hat, sich in den kommenden Jahren den Problemen, die jetzt noch bestehen, anzunehmen, und bin da recht zuversichtlich, dass wir auch in nicht allzu ferner Zukunft praktischen Nutzen durch Quantencomputing erfahren werden können.
Absolut. Also es gibt eine ganze Reihe an hellen Köpfen. Das bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.